Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tea with Turtlenecks. Zu meiner Rechten sitzt Enrico Riedmüller, bekannt aus Turtleneck.
Ja genau, das bin ich, Enrico Riedmüller. An meiner Seite sitzt Tobias Resch, bekannt aus Film, Fernsehen, Theater, Social Media und den Straßen von New York. Wir sind jetzt hier im zweiten Teil unseres Dates, die 36 Fragen von Dr. Arthur Aaron und seiner Frau. Ich weiß nicht, ob sie auch einen Doktortitel hat, im Internet stand nur Elaine Aaron, aber weißt du was, sie hat ihn verdient. Dr. Elaine Aaron.
Doktor. Ich denke, sie sollte ein bisschen wichtiger als der Arthur sein.
Ja, Professor Dr. Elaine Aaron und Ehemann haben 36 Fragen zum Verlieben erfunden und gestellt. Im ersten Teil unseres Dates haben sich der ominöse Busfahrunternehmenskäufer XY getroffen mit Tobias Resch.
Ja. Ich habe aber in meiner Vorstellung war ich da eine Frau.
Oh. Ja, dann bleibt es dabei. Und wir sind bis Frage 18 gekommen von diesem Fragenkatalog. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall die Folge davor euch reinziehen. Genau, und wir bleiben jetzt mal dran mit unserem Date, weil ich habe so das Gefühl, es knistert gerade so gut.
Ja, ich bin erstmal froh, dass wir überhaupt ein zweites haben.
Ja, müssen wir, weil wir sind nicht mit allen Fragen fertig geworden. Aber auch, weil wir
ist
unbedingt wollen.
Argument?
Ich glaube manchmal schon.
Wenn wir uns richtig unsympathisch gewesen wären und die hätten nur Fragen an die, dann...
Ja, dann hättest du mir die wahrscheinlich geschrieben und hätte ich gesagt, hey, lass mich in Ruhe, das Date lief nicht gut. Dann sagst du, aber warum beantwortest du meine Fragen nicht? Und dann sag ich, Bock.
Das war halt extrem weird.
Ich habe noch nicht alle Fragen beantwortet.
Ich glaube aber, dass wie sagt man, dieses Penetrante und ich sag mal vielleicht auch kommunikativ Übergriffige, passiert relativ häufig.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr häufig passiert.
Und hat es, glaubst du, schon vielen Lonesome Men zu einem zweiten Date verholfen, weil sie dann gesagt hat, ich habe aber noch drei Fragen.
Also ich würde auf jeden Fall unterstreichen, was du gesagt hast, dass es sehr oft Lonesome Men sind, das mal festzuhalten. Nichtsdestotrotz habe ich aus eigenen Erfahrungen auch umgekehrt Erfahrungen gemacht, wo ich dann nicht in Ruhe gelassen wurde, obwohl ich mehrmals gesagt habe, ey, listen to me. I understand, but I don't understand. So let's be friends and leave it like that. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir mal rein in unser Date-Ding. Also 36 Fragen, um sich an einem Tag zu verlieben. / Thema ist erstes Date, / Manipulation, weil ich bin der Meinung, dass es irgendwie schon schwierig ist, wenn man mit so einem Fragenkatalog in ein erstes Date reingeht, um die andere Person emotional schon, ich sage mal, ohne deren Wissen. Ich finde, wenn man es mit offenen Karten spielt, ist was anderes. Wenn es ohne deren Wissen geschieht, ein bisschen schwierig, so ein bisschen zu untergraben. Psychologisch gesehen, weißt du?
Ich war gerade dran, auf Level 2.
Ah, eins noch. Ah, die 2, du hast recht.
Zwei. Und zwar bei der Frage 19. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben wirst, what the hell, würdest du irgendwas an der Art ändern, wie du jetzt lebst und warum?
Ich wäre komplett exzessiv. Ich glaube, dann wäre so nach mir die Sintflut. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so versuchen, Strategien zu suchen, um schnell irgendwie illegal an Geld zu kommen. Ich würde irgendwelche Kredite aufnehmen. Ich würde so komplett reinscheißen, damit ich einfach machen kann, was ich will.
Kredite aufnehmen, aber ohne, dass irgendjemand für dich bürgen muss. So, dass einfach die Bank drauf zahlt.
Ich würde komplett eskalieren. Ich würde nochmal...
Oder sogar so eine Lebensversicherung oder so, wo dann das alles versichert ist, aber du warst.
Irgendwie sowas. Ich würde auf jeden Fall... Ich würde echt crazy stuff machen, weil ich denke, ja, what else? Ich würde natürlich auch gucken, dass ich dann halt irgendwie meine Beerdigungs-Shit so unter Kontrolle habe, dass niemand irgendwie mit meiner Leiche Probleme hat. Das finde ich auch so einen ganz weirden Gedanken.
Wir haben Riesenprobleme mit Ricos Leiche.
Das wäre also das ist ein, wo ich auch denke, das würde ich gern so abklären.
Wie würdest du eigentlich gern begraben werden? Würdest du in einem Sarg sein?
Oh, I don't know. Irgendwie, ich denke mir halt immer, ich möchte eigentlich nicht verbrannt werden, aber andererseits möchte ich auch nicht von Würmern zerfressen werden auf Dauer. Ja. Also dann denke ich mir, dann ganz ehrlich, dann let it rip.
Burn.
Ich
bin dafür burn. But that's just me.
Ja.
Schreibt's mal in die Kommentare.
Übrigens, Trigger Warning, falls euch dieses Thema irgendwie... Ich bin immer zu spät mit diesem Trigger Warning. Ich nehme es aber trotzdem ernst.
Der ganze Podcast, dieser einzige Trigger Warning.
Ja, wisset das. Ab
Was
jetzt und für immer.
Was ist das übrigens für Tee? Nur mal dasselbe wie beim letzten Mal.
Na, es ist wieder ein Grüntee. Es ist diesmal ein Long Gin. Auch chinesisch, auch Grüntee. Aber...
Wieder von der Nadia aus Salzburg.
Unbezahlte Bussis. Unbezahlte Werbung natürlich. Alles unbezahlt.
Next question.
Hast du das auch beantwortet schon?
Ich würde eigentlich nicht so viel ändern. Ich würde es einfach so weitermachen. Eigentlich wie bisher.
Okay, Cray. Ja, fair.
Also ich würde jetzt nimmer an meiner Karriere arbeiten.
Ja.
Ich würde sehr viel Stand-up paddeln und...
Du würdest einfach Urlaub nehmen, so ja,
vom Gefühl. Urlaub bis
zum geht nicht mehr.
Boah, weißt du was, ich würde diese Karte spielen, wenn ich das irgendwie beweisen könnte, dass ich ein Jahr drauf gehe, dann würde ich halt auch ganz im Gegenteil, ich würde gucken, dass ich noch irgendwo einen Kinofilm drehe, dass ich mich noch irgendwo verewige. Ich würde überall hinschreiben und richtig die Guild-Tripping-Card spielen.
Naja, oder einfach deinen eigenen Film dann noch.
Nee, das schaffe ich zeitlich nicht mehr in einem Jahr.
Doch. Mit dem Handy? So ein Road-Movie.
Nee.
Magst du keine Road-Movies?
Nee, überhaupt nicht. Wie heißt dieser? Into the Wild?
Ja.
Finde ich, das allein diese Thematik, die ist für mich so, wo ich denke, also ich glaube, das geht auch um diesen Typen, der dann so ausbricht, Into the Wild, und dann wundert er sich, dass er an der Blutvergiftung stirbt, oder?
Ja, genau.
Ja, das und war natürlich crazy.
Die Irony, außer dass eigentlich ein paar hundert Meter weiter ein Straßenvorbeigang ist.
Ja, was soll man dazu sagen?
Das war wirklich so scheinbar.
Dieser Film hat mein Leben verändert. Ja, und seins beendet. Dann würde ich sagen...
Hast du den Film Sirat gesehen?
Was hat sie redet?
Sirat. Ja. Da geht es um einen Vater, der seine Tochter sucht. Die ist auf einem Rave in Marokko verloren gegangen. Und er fährt dann mit seinem Sohn hin. Du magst es jetzt schon.
Na, es ist so, stell dir mal diesen Vorgang vor, da setzt sich dann einer hin. Rave, ja, und dann sagt er, boah, ey, jetzt müsste ich echt mal eine Geschichte schreiben über irgendwen, der auf dem Rave in Marokko ist. Kann nicht ein Rave hier irgendwo sein. Es muss ein Rave in Marokko sein. Egal.
In der Wüste.
Ja, und ich sag dir, ich kann jetzt schon sagen, was für ein alternatives Café war, in dem dieses Drehbuch geschrieben wurde.
You're a hater.
I am. Weiter? Nächste Frage?
Frage Nummer 20. Was bedeutet Freundschaft für dich?
Das hatten wir doch schon. Das
haben wir schon gehabt.
Ja.
Freundschaft bedeutet, sie gegenseitig öffnen, sie unterstützen, sie aber auch die Meinung sagen, würde ich jetzt so in aller Kürze sagen.
Ja, und Freundschaft ist auch einfach ein Gefühl, ne? Also das spürt man dann auch, ob das so ist oder nicht.
Frage 21. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Würdest du das wirklich bei einem Date, ich finde, das klingt in dem Dating-Kontext sehr sneaky. Welche Rolle spielt deine Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Hm?
Ja, das ist genau dieser Punkt, warum es auch /Manipulation heißt, diese Folge. Ich finde, was denkst du, was ich hier mache, du Bauer? Also das ist ja genau, also obviously ist es für mich wichtig genug, dass ich hier bin.
Liebe und Zuneigung. Ja, aber wenn ich es jetzt ehrlich beantworten sollte, für dich in unserem Date, Liebe und Zuneigung spielen eine große Rolle in meinem Leben.
Ja, in meinem Leben irgendwo auch. Ich möchte gerne geliebt und zugeneigt werden.
Hinzugeneigt.
Was ist dir wichtiger? Ist es dir wichtiger, dass deine Liebe, wie sage ich das jetzt? Willst du, dass du die Person bist, die andere Person mehr liebt? Oder willst du die Person sein, die mehr geliebt wird von anderen Personen?
Ich finde das eine blöde Frage.
Hey!
Weil... Ich will nicht mir so überlegen, wer da jetzt wen mehr oder so. Ich finde, das ist ein Dead End. Bei Lieben geht es darum, dass ich liebe. Mhm. Es geht gar nicht so sehr, also ja, natürlich, ich will auch, dass du mich liebst, aber ich will, der Sinn und Zweck ist ja auch, liegt darin, dass mir überhaupt was so wichtig ist im Leben.
Aber das heißt, okay.
Also wenn wir jetzt streiten und so und du mir komplett am Arsch gehst, dann kann ich es auch so sagen, dass ich quasi froh bin, dass mir überhaupt was so wichtig ist, dass es mir so sehr am Arsch gehen kann wie du.
Wow. Nein, das bedeutet mir wirklich viel. ja.
Na, weil wenn du mir wurscht bist, dann kannst du mir gar nicht so, sehr ärgern.
Also dir geht's mehr so Liebe zum Spiel, ja. Also eher dabei sein ist alles.
Genau.
Ja, bei mir nicht so. Ich finde schon gut auch wichtig, dass ich, dass das...
Du wirst dann ein Ranking haben, aber wie stößt du fest, dass die Person, die jetzt mehr liebt, als du sie, also...
Na, wait a minute.
Ist dann für das Hierarchie-Dingens.
Da glaubst du an bedingungslose Liebe? Bedingungslose Liebe?
Ich glaube, bedingungslose Liebe gibt's nur vielleicht nur zwischen Eltern und Kindern. Oder zwischen dir und der spirituellen Entität, die du Gott bezeichnest oder whatever. Mhm. Oder halt zwischen dir und dir selber. Da gibt es bedingungslos. Sonst ist alles mit Bedingungen und mit Deals.
Okay.
Das finde ich auch okay so. Klingt unromantisch vielleicht für manche, aber ich finde das super so, dass man sagt, hey, wir haben da einen Austausch miteinander. Mhm. Ich mache Sachen und du gibst mir Sachen und solange sie das ausgeht, sind wir in einer Beziehung. Und sonst, es geht auch, dass sie das ändert oder endet. Mhm. Das ist alles möglich.
Okay, gut, nehme ich so, ist gekauft. Mhm. Weil das erste klang so nach bedingungslose Liebe, weil entweder liebt man oder man liebt nicht. Aber das, finde ich, klingt schon danach...
Na, es gibt auf jeden Fall Bedingungen, ja, ja.
Ja, gut, dann verstehen wir uns.
Ja, wir verstehen uns. Erzählt euch abwechselnd, welche positiven Eigenschaften euer Gegenüber hat. Nennt insgesamt 5 Charakterzüge.
5?
Okay, einmal du, einmal ich.
Abwechselnd aber.
Deins ist, du bist sehr schnell im Kopf.
Deins?
Das sag ich über die.
Ja, das habe ich nicht getan.
Das sage ich jetzt für alle anderen, die nicht so schnell im Kopf sind wie du.
Du bist sehr genussvoll.
Du bist sehr großzügig.
Du bist sehr mitfühlend.
Ich denke die ganze Zeit über das nach, weil wenn du was Positives sagst, dann denke ich sofort dran, was du auch daran negativ hast.
Was ich daran negativ, also, ja, dass es twisted ist sozusagen, ja, dass ich immer, okay. Mhm.
Ich finde gut an dir, dass du so diszipliniert bist.
Ja, okay. Ich finde gut an dir, dass du auch klare Wert- und Moralvorstellungen hast.
Ich finde gut an dir, dass du nicht alles so ernst nimmst.
Wait a minute. Da stimmt jetzt aber was nicht. Ich finde, warte mal, Charaktereigenschaften. Ich finde gut an dir oder toll an dir, dass du uneitel bist. Dass du, also weißt du, dass du dich hergeben kannst für Dinge, ja. Dass du zu haben bist für Späßchen.
Das klingt falsch, aber mein fünftes ist, ich finde gut an dir, wie naiv du manchmal bist.
Damn, what do you mean by that?
Es gibt zwei Modi von Enrico, entweder sehr ernsthaft, schnell und kampferprobt, diszipliniert, es geht um alles, es geht um die Wurst. Und es gibt den Katzenmodus. Kennst du das beim Rasenmäher? Da gibt es den Schildkröten- und den Hasenmodus. Und beim Rico gibt es den Katzen- und den Tigermodus. Und der Katzenmodus, der war zum Beispiel, wir haben einmal so eine Produktion gemacht, wo wir so Clowns gespielt haben. Und da haben wir so unterschiedliche Perücken gehabt. Ich habe so einen langen Zopf.
Das war
nein, lange Haare.
Ja, ja. Ja, ja.
Und da hat sie das immer abgewechselt. Tiger- und Katzenmodus. Und wenn du dann in diesen Katzenmodus gekommen bist, da hast du dann manchmal es gar nicht mehr so ernst genommen, weil du so over it warst.
Ja, das bin ich.
Und
ja,
dann hast du das einzig Richtige gemacht und bist in den Katzenmodus gegangen, der so ja. Und so. Und das war was, was ich sehr schätzen gelernt habe an dir.
Ja, weil das mit der Naivität, das ist
genau. Da ist dann auf einmal nichts Berechnendes mehr, da ist nichts Strategisches mehr, weil du hast praktisch aufgegeben und dann einfach die entschieden für
ja, edi wodi di, ich lasse mich jetzt streicheln oder nicht. Ja. Genau. Okay, wenn das naiv ist, dann verstehe ich das. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt genannt? Hast du mitgezählt?
Das war jetzt mein fünftes.
Ah, da kommt mein fünftes noch für dich. Dann kann ich das vielleicht auch anders benennen. Dann muss ich nicht einfach nur irgendwas, ein Adjektiv oder sowas nennen oder so. Also ich sag mal, das ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert, ne, könnte man jetzt sagen. Aber ich finde persönlich, weil ich mich da auch wiedererkenne so ein bisschen, oder was ich als, nee, sag andersrum, was ich als eine wichtige Voraussetzung finde, warum ich jemanden überhaupt mögen kann. Und zwar empfinde ich es so, dass du auch ein sehr suchender Mensch bist. Weißt du, du bist niemand, der sich jetzt hinstellt und sagt, er ist allwissend und fertig. Und ich glaube, dieses Ding ist für mich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass ich überhaupt jemanden mag. Und die ist gar nicht so weit verbreitet, finde ich. Und dass du immer wieder bemüht bist, dich auf deine Art und Weise weiterzubilden, dass du, also heißt, was du liest. Deine Art und Weise. Naja, er macht dir, also weißt du, weil es ist ja individuell. Manche würden jetzt denken, weiterbilden bedeutet nur irgendwelche Kurse irgendwo belegen. Oder manche würden sagen, nur,
ne? Belegt definitiv keine Kurse.
Ja, und ich finde, das ist eine sehr positive Eigenschaft, dass du immer noch Child of God bist und immer noch auf der Suche und dazulernst. Das finde ich, das finde ich sehr schätzenswert.
Herzlichen D.
Grüße gehen raus an Little D.
Herzlichen Dank, natürlich. Frage 23 und dann endet bald Level Nummer 2.
Ja.
Wie nahe steht sich deine Familie? Hast du das Gefühl, deine Kindheit war glücklicher als die der meisten anderen Menschis?
Puh, also schwer zu sagen. Meine Eltern haben sich ja getrennt. Dementsprechend, die stehen sich nicht sonderlich nahe. Und also ich würde sagen, so was meine nächste Blutverwandtschaft angeht, ist es sehr gesplittet. Andererseits ist wiederum zum Beispiel mütterlicherseits diese ganze ukrainische Part, die stehen sich sehr, sehr nahe. Und ich glaube, ich habe generell auch von der Familie auf die eine oder andere Art und Weise, und ich liebe meine Familie sehr, sehr, würde ich sagen, habe ich schon auch vor allem eine Sache sehr gelernt, was so wirklich Familie lieben bedeutet, habe ich schon gelernt. Also ich war wurde auf jeden Fall geliebt. Und deswegen, sag mal, meine Kindheit war jetzt nicht geprägt von, weiß ich nicht, Jetskis und Yachten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ich habe mich immer so gefragt, warum ich nicht komplett Bananas gegangen bin manchmal. Mhm. Und dann bin ich immer zum Schluss gekommen, dass, auch wenn viel gestritten wurde, auch wenn es laut wurde, etc. pp., was auch immer, ja, ich wurde auf jeden Fall geliebt und werde immer noch geliebt. Und das ist, glaube ich, echt das Wichtigste, was es gibt für ein Kind. Weißt du, man, du musst ein Kind nicht...
Wenn du nicht hast, dass alles perfekt und es ja. nie angeeckt ist.
Naja, genau. Komplett im Gegenteil. Aber das ist der Unterschied, glaube ich. Weißt, wenn man geliebt wird, dann ist das ist die Grundvoraussetzung von allem. Und dementsprechend würde ich definitiv sagen, dass ich in dem Verhältnis sogar eine glücklichere Kindheit hatte als andere.
So. Verstehe.
What about you?
Ich glaube auch, dass es... Also ich kann ja das nicht beurteilen, wie es anderen so gegangen ist, aber ich würde sagen, sehr glücklich. Und sehr, wie nahe steht sich deine Familie? Sehr nahe. Wann jemand bei uns ein Problem hat, dann ist es das Problem von allen. Das ändert sich jetzt gerade auch ein bisschen, weil wir ein bisschen offener werden für, okay, das ist vielleicht einfach dein Problem jetzt.
Okay.
Aber wir kehren schon sehr zusammen.
Super.
Ja. Nächste Frage, letzte Frage bei Level 2. Sehr random. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?
Ja, warum wird das so rausgehoben? So. die Beziehung zu meiner Mom. Also ich liebe meine Mutter sehr, 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 sehr. Aber auch wir haben natürlich auch unsere... Also ich glaube, das Ding ist so, in manchen Bereichen bin ich ihr sehr ähnlich. Ich würde sagen, so diese Emotionalität, die ich habe und Orientierungslosigkeit, die habe ich auf jeden Fall von ihr. So. Das dementsprechend, und ich glaube mal, was ich halt schon bei mir beobachtet habe, ist, dass ich, na klar, auch Familienmitglieder bringen einen auf die Palme, so, also meine Mutter schafft es schon schnell mit ihren Mustern, mich auf die Palme zu bringen, aber das, also ich würde sagen, ich kann und will sie auch gar nicht anders kennen, trotzdem, weißt du, weil ich denke mir, klar, wäre das nice, wenn jetzt nicht dieses Muster zum 10. Mal hintereinander aufkommt in derselben Minute, obwohl ich 3-mal darum gebeten habe, dass es nicht passiert. Aber es ist einfach auch dieser Mensch, und da gibt es viel mehr positive Sachen und Dinge, für die ich dankbar bin. Also von daher würde ich erstmal grundsätzlich gut sagen, ich sehe sie viel zu selten. Das ist auf jeden Fall ein Problem, finde ich. Würde sie gerne öfter sehen. Aber sonst... Also ich würde mal sagen, sie war auf jeden Fall meine größte Lehrmeisterin in Bezug auf Liebe. Was Lieben eigentlich so bedeuten kann.
That's what I said about Mama. die Beziehung zu meiner Mutter ist sehr innig, würde ich sagen. Wir deep talken oft. Wenn es wem nicht gut geht oder so, dann spüren wir das meistens und sprechen das dann auch. Und wir sind jetzt nicht so weit auseinander wie du mit deiner Mama.
Seid ihr gleich alt ungefähr, oder?
örtlich.
Ach so.
Und, aber wir hören uns jetzt auch nicht jeden Tag oder auch nicht jede Woche.
Mhm. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
Vielleicht.
Wenn man in einer Beziehung ist und wenn man erwachsen ist, dass man vielleicht jetzt auch nicht all the time die Mama am Start hat, glaube ich.
Ja.
Ich glaube,
also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr geprägt von ihr, was Werte betrifft, wie kocht und isst man. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber wir haben nie so bewusst von ihr kochen gelernt, aber trotzdem wissen wir, wir kochen, alle Kinder kochen irgendwie relativ gleich.
Also ihr habt Selbstversorgung gelernt.
Ja, genau. Und wir haben uns das angeschaut von ihr und was ist ein gutes Essen und so.
Ja, okay.
Das klingt jetzt ein bisschen random, aber ja, das ist schon irgendwie ein Teil. Und halt reden. Wie redet man miteinander?
Okay, Kommunikation und Selbstversorgung. Also in einem, ich sag mal, apokalyptischen Prep-Vorgang könntest du theoretisch ganz gut vorankommen.
Ja.
Sind wir jetzt schon bei Level... Ja, wir sind jetzt bei Level 3. Das heißt, the tables have turned. So, dementsprechend werde ich jetzt wieder die erste Frage stellen und dann geht's wieder so zurück.
Alles klaro.
Warte, wir unterbrechen jetzt einfach mal ganz kurz den Podcast. Hey, wenn ihr uns hört und uns supporten wollt, dann drückt doch gerne die 5-Sterne-Geschichte da, drückt die Glocke, teilt den Schabernack und kommentiert. Normalerweise sind wir keine großen Fans davon, auch diese typischen Social Media Vorgaben zu geben, aber it would help.
Idi woody di. Das war jetzt gerade voll die random Werbeeinschaltung, aber du hast es voll einschalten können, das Knopf.
Deswegen gehen wir jetzt direkt auch weiter, flüssig, wie Level 3 es verlangt. Macht drei wahre Wir-Aussagen über euch. Zum Beispiel, wir sind gerade in diesem Raum und fühlen uns...
Okay, gut. Ich fange an. Wir sind gerade in diesem Raum und trinken sehr viel Tee. Wir haben, glaube ich, gerade denselben Geschmack im Mund.
Okay. Ja, vermutlich. Wir arbeiten gerade gemeinsam am gemeinsamen Podcast.
Und die letzte Sache ist, wir haben beide weiße T-Shirts an und darüber ein Hemdchen.
Und wir fühlen uns
offen ist.
Und wir fühlen uns dabei
wohl
und schick. Ja.
Ja. Believe it or not.
Wir haben uns extra schick gemacht für euch, also schick. Aber vorhin war ich noch schön in Trainingsklamotten am Start.
Das habe ich noch nie gesehen, dass du so, du hast so Adidas Trainingshose auch gehabt.
Du warst geschockt, ne? Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, dem ich erzählen könnte, dass...
Keine Ahnung. Ich habe für euch wen, was ihr erzählen kann.
Ich wünschte, ich hätte jemanden, dem ich erzählen könnte, dass... Ja, also ich würde eigentlich auch sagen, in der Theorie hätte ich eigentlich auch. Ich bin nur jemand, der dann aber trotzdem nicht über alles dann redet. So. Nicht über alles. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Aber ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich jemanden jetzt bräuchte dafür.
Ist es jetzt eine typische Männeraussage, so, ich brauche niemanden?
Nee, ich brauche schon auf jeden Fall. Aber mir fällt jetzt nur nichts ein, was ich jemanden sagen müsste. Weißt du, mir fällt jetzt nichts ein in dem Sinne.
Ja. Sorry.
Sorry.
In die Kommentare, was ihr braucht.
Ja, was wir euch erzählen sollen. Wenn dein Gegenüber ein enger Freund von dir werden würde, was müsste er über dich wissen? Ja, gut, das ist lustig. Was versetze ich zurück, was ich jetzt schon weiß vielleicht, ist für dich wichtig, dass ich es weiß.
Das ist extrem twisted und schwierig. Nur mal die Frage stellen.
Ja, ich muss sie aber übersetzen ins Heutige. Wenn dein Gegenüber ein enger Freund von dir werden würde, was müsste er über dich wissen? Was ist es, was ich jetzt vielleicht weiß, wissen gemusst habe?
Du solltest über mich wissen, dass es für mich wichtig ist, von Zeit zu Zeit zu leiden oder aus der Komfortzone rauszugehen.
Ja, okay.
Damit ich mich lebendig fühle.
Damn. Aber ja, ich weiß.
Und das inkludiert manchmal Hunger haben und nichts essen, manchmal sportliche Sachen irgendwo zu machen.
Mhm.
Einfach manchmal nicht das machen, was alle machen.
Ja, ja.
Und man könnte sagen, okay, Tobi, das ist wahnsinnig kompliziert, warum musst du das immer so machen? Komm, mach doch einfach. Aber das ist Teil meiner Persönlichkeit, das manchmal kompliziert ist.
Ja, okay, finde ich aber total fair, weil das wäre bei mir das Gleiche. Also finde ich total fair. Und hätte ich auch damals fair gefunden, oder habe ich damals schon fair gefunden. Ich fand, wir hatten so einen, gerade darauf bezogen, so einen sehr freundschaftlichen Moment, als wir damals in der Schauspielschule so Komplimente machen mussten. Kannst du dich noch erinnern? Und da gab es so einen Moment, weißt du, der tiefen Verständnis, behaupte ich. Und zwar ist es dir nicht so leicht gefallen, dieses Komplimentespiel.
So, wir sollten einander Komplimente machen.
Ja, und möglichst ehrlich Komplimente machen. Ja. Und deine Komplimente waren ja ehrlich, aber sie waren halt a little wild. Also, ich sag mal ein Beispiel, während wir gesagt haben, ja, deine Charaktereigenschaft ist total herzlich und du bist voll die Süßmaus etc. pp., sagt Tobi, ja, du hast so schöne Schmetterlingsflügel.
Ich habe aber auch die Aufgabe nicht ganz verstanden.
Ja, fair.
Eine Person hat gesagt, wir können auch Dinge erfinden. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wir sind da in einem Creative Space. Dann erfinde ich wirklich was.
Ja, das stimmt.
Aber ja.
Jedenfalls hatten wir da so einen Moment, wo der Verständnis, das ist auch nicht immer, was so ein bisschen sich spiegelt mit dem, was du gesagt hast, dass man sich auch manchmal ohne Worte versteht. Und dass man umgekehrt, wie es immer die Möglichkeit geben sollte, über alles zu reden, dass man aber auch nicht über alles reden muss und dass man auch bestimmte Sachen voraussetzen darf. Und bei mir umgekehrt, was man über mich dann halt wissen sollte, ist halt genau das, dass ich wie eine Katze halt manchmal bin und dann auch mal gar nicht böswillig oder überhaupt gar nicht bewusst, bin ich auch sehr, sehr von überzeugt, weil ich dann auch manchmal das überhaupt nicht gemerkt habe, mich dann auch manchmal so ein irgendwo straßenkatermäßig verziehe, weißt du? Sei es jetzt
stimmt, ja,
mental oder körperlich.
Das ist jetzt nicht mehr so. Oder bin ich jetzt einfach nicht mehr da so dabei bei diesem Moment?
Ich glaube, du bist einfach, ich glaube, mittlerweile sind wir schon einfach so viel in der Regelmäßigkeit, dass wir uns treffen, dass du da gar nicht mehr das so mitbekommst, wenn sowas passiert. Aber so generell sowas zum Beispiel, dass ich dann halt auch einfach manchmal so, dass man es das einfach, glaube ich auch, wenn man mit mir so eine irgendeine Form der Beziehung haben möchte, dass man alles kommunizieren kann, so, aber dass man auch mal verstehen muss, dass meine Social Battery auch, wenn man das so nennen möchte, keine Ahnung, manchmal nur aufgeladen wird, wenn ich komplett für mich bin und dann random mal kurz verschwinde. But I'll be back. Promise. Sag deinem Gegenüber, was du an ihm magst. Sei ehrlich und sag auch Dinge, die du normalerweise nicht zu jemandem sagen würdest, den du gerade kennengelernt hast.
Lol, das haben wir vorher
schon. Das hatten wir schon, genau das haben wir gemacht. Wack.
Frau Doktor, Doktor.
Weißt du, das ist das Ding, das ist ja auch so ein Flirt-Game. Das geht nur darum, dass man noch mehr sich spicy Sachen dann sagt. Ja, ja. Manipulative dafür Scheiße.
Kennen wir uns schon zusammen.
Weißt du, der Trick ist, glaube ich, und das erkenne ich da gerade, dass es nicht nur um dieses ehrliche Miteinander geht, sondern es geht auch darum, dass man sich steigert. Ich glaube, es geht darum, dass man sagt, ja, und dein Charaktereigenschaft, wie du da den Tee trinkst, das ist total fürsorglich, dass du selbst der Tasse so behandelst. Und dann, was ich an dir mag, ist, wie du da mit deiner kleinen Zunge spielst, während du den Tropfen darunter schlürfst. Weißt du, so ist es. Ganz ehrlich, das ist jetzt ein bisschen wack.
Okay, okay.
Nächste Frage.
Ich mag es, wie du das Mikrofon hältst.
Ja, genau.
Okay, 29.
Teile einen peinlichen Moment aus deinem Leben mit deinem Gegenüber. Shoot.
Gott. Ist dir schon was eingefallen?
Einiges.
Ja, mir auch.
Komm, wir machen was Harmloses, trotzdem peinlich. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch nie wirklich gepupst. Aber einmal im Unterricht, ist jetzt sogar zu Besuch gerade, Matthias Demelius, guter Freund aus meiner Schulzeit. Und da hatte ich noch so eine Wookie-Frisur. Ich bestand nur aus Haaren. Und im Chemieunterricht saß in der letzten Reihe. Und dann hat der kleine Misträuber mir so in die Seite reingepiekst. Und dabei ist mir ein Lüftchen entflohen. Das war halt komplett alles ruhig, weil wir gerade was geschrieben haben. Das war sehr unangenehm. Und weil ich war auch so vorgeführt in dem Moment, weil ich es halt nicht mal selber entschieden habe, weil es aus mir rausgedrückt wurde. Das war so, what the helly? What the helly? Ja, das war ein sehr peinlicher Moment. Und da war man halt schon in der richtig fortgeschrittenen Pubertät. Das heißt, es war richtig schlimm für mich in dem Moment. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob es alle so mitbekommen haben. Naja, und du?
Der Klassiker, einfach halt winken in eine Richtung, wo jemand ist, den man kennt. Und dann sieht dann der aber nicht.
Ja.
Und dann veräppt das. The Hailbound Moment.
Aha.
Na, also einfach wem winken und er sieht ihn nicht und sich wünschen, dass der Arm in der Luft verfault.
Ja, okay. So,
ja, ist aber recht klassisch. Kennt, glaube ich, jeder.
Na gut, dann weiter. Also ich habe noch einen richtig, richtig cringe Moment, aber da sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal...
zu weit in unserer Beziehung.
Ich weiß was, ich habe einen Moment, der ist somit wahrscheinlich mit der peinlichste Moment in meinem Leben.
Das mit diesem Brief.
Oh, das war auch peinlich, stimmt. Aber der andere Moment. Mhm. Und der hängt zusammen mit einem der schlimmsten Dinge, die mir so passiert sind. Und danach ist so mit eins der peinlichsten Dinge, die mir passiert sind. Und danach habe ich halt so... aber danach so einen Cut in meinem Innern gespürt und da war ich noch gar nicht Schauspieler und habe noch gar keine Schauspielausbildung gemacht, wo man halt wirklich regelmäßig peinliche Dinge tut.
Ja.
Und da habe ich aber irgendwie in mich, hat sich was so verändert, dass ich so extrem viel Eitelkeit verloren habe dadurch, weil einfach tiefer kann man nicht sinken, als das, was mir da passiert ist.
Was ist da bitte passiert?
Ja, und das werde ich euch erst erzählen, wenn hier irgendwie so ein Meilenstein kommt, dass diese mittlerweile 45 Stunden, die wir investiert haben in diesem Podcast, sich auch mal so lohnen, dann lasse ich mich kaufen wie so ein Fuckboy, ja, und dann erzähle ich euch die Geschichte, weil das ist wirklich, ich mittlerweile ist es eigentlich auch mit einer der lustigsten Geschichten, die ich erzählen kann, finde ich, aber boah, das war heavy, das war so peinlich.
Wir sind so gespannt, Digi.
Ja, ich lag im Krankenhaus, das kann ich nur sagen, aber Jesus, in the name of the Lord, okay, weiter.
Was, wenn es überhaupt etwas gibt, ist zu ernst, um Witze darüber zu machen?
Ich glaube, das Leid von anderen, die halt nicht drüber lachen können.
Und die nichts mit dir zum Dünn haben. Weil ich finde, man kann schon lachen über die Gruppe, der du auch angehörst.
Mhm.
das sollte man, finde ich, auch drüber lachen.
Ja, das finde ich auch extrem wichtig, dass man sich spiegelt. Ich finde auch, dass man...
Wenn es irgendwie gar nichts mit dir zum tun hat, dann finde ich es pietätlos, wenn du jetzt Witze drüber machst.
Ich sag mal so, insofern, wenn das etwas ist, was auch in irgendeiner Form mit einem Leiden zu tun hat, im größten Sinne, und dieses Leiden hat nichts mit dir zu tun.
Ja, ja, genau.
So würde ich es formulieren, weil ich finde es schon auch wichtig, weil ich sag mal so, Humor, das ist auch so ein großer Kritikpunkt unserer Zeit, finde ich, dieses nach oben und nach unten treten. Mhm. Ja? Und ich verstehe auch die Diskussion und ich finde es auch zu weiten Teilen sehr, sehr richtig, dass man da auch ein bisschen sensibilisiert wird, aber gleichzeitig finde ich aber auch, sehe ich auch eine bestimmte Art der Instrumentalisierung von Humor. Auch ein bisschen Beschneidung von bis zum gewissen Grad Meinungsfreiheit etc. pp. Aber
wenn jemand sagt, du solltest eher nach oben treten?
Nee, das nicht. Wenn man so rumdenkt, auf jeden Fall. Aha. Aber ich sage nur, wer sagt was zu wem und wer entscheidet auf einmal, das ist eher der Punkt, den ich meine, wer entscheidet dann auf einmal, dass das jetzt nicht nach oben oder nach unten getreten war? Das finde ich eher das Ding. Weißt du, nur weil jemand random jetzt das behauptet und jede Behauptung, die erstmal jemand schlecht aussieht, weißt du, ich meine, das ist dann halt auch irgendwie auch sehr leichtfertig hingenommen, weißt du? Und ich finde nur, dass man sich einen bestimmten Raum offen lassen sollte, weil du sonst gar nicht mehr so die Chance hast, in einer bestimmten komödiantischen Form wie Satire oder wie, ja, sag mal einfach Satire, du musst ja in bestimmte Wunden rein und wenn du es damit du was offenlegst, weißt du? Und wenn du dann dabei musst du natürlich trotzdem darauf achten, dass du halt in die richtige Richtung trittst, in die Richtung, die halt wehrlos ist, wärst halt pietätlos und unfair, ist für mich eine Voraussetzung. Aber alles unerwähnt lassen, was spiegelnswert ist, das finde ich halt falsch. Ich finde, wenn es jetzt nur darum geht, etwas zu spiegeln und was sich von sich selbst heraus irgendwie auch dadurch kritisiert, finde ich nicht nach unten treten. Weißt du, was ich meine? Wenn ich etwas zum Beispiel nur beobachte und beschreibe, dann ist das was anderes, als wenn ich es bewusst sneaky, demütige oder offenlege, übertreibe oder was auch immer.
Da würde ich jetzt natürlich gern wissen, was das ist.
Ja, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, muss ich ehrlich sagen. Aber finde, schau her, ich finde zum Beispiel, wenn wir haben ja unseren Humor und wir versuchen ja auch ein bisschen in dem Bereich zu bleiben, wo wir was spiegeln, richtig?
Mhm. Und was auf uns dann zutrifft und wo wir uns selbst dissen.
Wo wir uns entweder selbst dissen oder unseren Circle, der sozusagen vielleicht auch einfach visuell mit uns erkennbar wäre, weißt du? So schnurrbärtige White Boys in dem Sinne. Aber ich finde zum Beispiel dieses Ding, darüber mache ich mir immer wieder Gedanken, dass man, wenn man zum Beispiel sagen würde, jetzt weiblich gelesene Person, aber halt auch irgendwie Cis-Frauen etc. pp., wenn man jetzt sich das komplett verbietet, in irgendeiner Form auch Scherze mit für diese Person zu machen. Mhm. Und wenn diese Person halt, und wenn es halt in einem spiegelnden, beschreibenden oder was auch immer Bereich bleibt, wo man dann auch mal sich ertappt fühlen darf, finde ich halt total schade, wenn das überhaupt nicht mehr stattfindet. Ich verstehe den Ansatz, wenn man ja jetzt so Mario Barth nimmt, wo jetzt alle Dunner ist oder wer auch immer, ja. Also, um jetzt mal einen random zu droppen, sowas meine ich eher, weißt du? Das irgendwie ist doch da, also muss doch eher der Ansatz sein, noch mehr zu gucken, wie kann man noch neue Wege und Strategien finden, dass man eben bestimmte Fehler und Klischees, die so sind, nicht wiederholt, aber gleichzeitig trotzdem das auch bedienen darf. Weil irgendwie finde ich, das ist schon, also der Grundgedanke von, es sollte alle betreffen dürfen und sollen in so einem komödiantischen Gedanken, weil halt auch alle, und da sind wir noch nicht als Gesellschaft, ich weiß, eben gleich sein sollten. Mhm. Ne? Finde ich schon wichtig und schön, weißt du? Weil da sieht man sich ja wieder übers Lachen, übers Entlarven, da findet man sich ja dann wieder. So im Grundgedanken. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe. Ja.
Gut. That's that. Und bei dir? Ah, du hast dir schon gesagt.
Ich hab schon gesagt. Ja.
Wenn du heute Abend sterben würdest.
Schon wieder.
Mann, Trigger Warning. wenn du heute Abend sterben würdest, ohne die Möglichkeit, mit irgendjemand zu sprechen, was würdest du am meisten bereuen, jemanden nicht gesagt zu haben? Warum hast du es dieser Person noch nicht gesagt?
Nix. Ich sag eh immer allen alles.
Ja.
Es ist alles ausgesprochen, finde ich.
Boah, ja, ich glaube auch. Also
I'm totally fine.
Bei mir wäre auch eher mal dieses typische, noch zwei, dreimal, ich liebe dich zu irgendwem gesagt, wo ich es eh ständig sage. Also von daher.
Next.
Ja, aber es ist auch wieder so eine Frage, die uns so nervt. Ich liebe es, dass es uns so nervt. Es ist ja alles im Rahmen, mit dem Date, dass man immer so ein bisschen diese tiefe Verbindung jetzt aufbaut. Weißt du? Und ich finde das so manipulativ, dass in dir wird eine Emotion ausgedrückt, weil du hast ja vielleicht irgendwas in dir drin, was dich ja beschäftigt. Und dann kommt der hier, hey, Willst du drüber reden? Und ich habe das auch. Und diese Gemeinsamkeit. Und das finde ich halt so ein bisschen... Das ist so manipulativ. Ich finde das schon echt schwierig, so eine Fragen, wenn man jemanden noch gar nicht kennt. So, weißt du,
Bist du auf diesen Dings überhaupt gekommen? Auf diese zwei, auf diese...
Ich hatte einfach, wollte mit dir sowas Funny-mäßiges machen, so erstes Date, aber auch lustig, ja? Weil ich das einfach ganz spannend finde, dass man dich auf ein Date schickt, Tobi. Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja diesen Katalog.
Ja.
Und that's it. Mehr habe ich mir nicht gedacht.
In deinem Haus, 34. Dein Haus, in dem sich alles befindet, was du besitzt, steht in Flammen.
Stopp, das ist noch viel zu früh. Wir haben noch zwei, drei davor. Ganz schnell. Wann hast du das letzte Mal vor einem anderen Menschen geweint?
Du bist komplett arg gesprungen gerade.
Ja. Wann hast du das letzte Mal vor einem anderen Menschen geweint? Wann hast du das letzte Mal allein geweint? Schnö.
Boah, das ist schon so lang her wieder. Ich habe jetzt echt schon wieder eine Phase gehabt, wo ich lang nicht geweint habe. Doch. Ich habe so was gehört über Troja.
Ja.
über halt Homers Iliad und die Odyssee.
Mhm.
Und das war so wie so eine Lecture über...
Das ist jetzt so performative Fuckboy gerade. Ich habe da letztens Homer und da kamen mir einfach die Tränen, als ich die... Das, ich sag's nur.
Ich war im Zug und hab das gehört über... Da ist um die Odyssee gegangen. Und seine These war irgendwie... Ich geb's eh zu, das war a Man-Moment.
Ja,
ich habe das an meiner Freundin erzählt und sie war so, wow, was ist das für ein...
Aber sag jetzt, warum hast du geweint? Was war der ausschlaggebende Grund?
Ja, der Typ, der das so erklärt hat, hat halt gesagt, worum es in der Odyssee geht, aus seiner Sicht.
Ja.
Und dass es da halt um Familie geht, weil da gibt es ja den Odysseus,
ja.
Miteinander fährt und 100 Jahre nicht zurückkommt, um seine Frau und um seinen Sohn. Und alle diese drei können nicht zur Ruhe kommen, weil sie eben nicht sicher sind, ob der Odysseus überhaupt zurückkommt. Und die Frau hängt quasi an ihrem Mann, der Sohn kann nicht sein Erbe antreten, weil nicht klar ist, ob der stirbt, bibabo. Und er hat irgendwie so gesagt, dass der basically halt PTSD hat, also posttraumatische Belastungsstörung, weil er eben im Krieg 20 Jahre war und die Frau ist in einer Depression, weil sie ihre Zukunft irgendwie nicht in die Hand nehmen kann. Und the uniting force is love. Und dass das halt die Griechen in ihrem ganzen Theater immer so gehabt haben, dass es immer um Liebe geht und dass sie zusammenhalten. Genauso wie bei Troja geht es auch um Liebe, wo eben der Brad Pitt den Hector halt umbringt und dann komplett crazy wird und der Vater vom Hector dann kommt und den Ring küsst vom Achilles,
also yeah.
vom yeah. Brad Pitt. Und das... die vereinende Kraft ist eben die Liebe, weil, ja. Und irgendwie habe ich das, lange Rede, kurzer Sinn, extrem nachvollziehen können, dieses Gefühl, das diese Männer gehabt haben müssen, wenn sie 100 Jahre im Krieg waren, wo sie dann draufgekommen sind, wie unnötig das eigentlich war, den sie aber selber auch ein bisschen verschuldet haben.
Mhm.
Und sie abgeschnitten haben von ihrer Familie. Also das war der Grund, warum meine Freundin gesagt hat, hey, das ist eh alles total selbstverschuldet. Die wollten ja in den Krieg ziehen und so. Und das ist aber das, was mich da auch daran so zerreißt, weil ich das Gefühl habe, das könnte mir auch in irgendeiner Welt passieren oder das ist mir irgendwie nahe.
Okay.
Und das hat mich zu Tränen gerührt und da war ich alleinig im Zug und habe das gehört und so war das dann. Ich habe es gefühlt.
Okay, du hast es gehört. Okay. Ja. Was hattest du für Kopfhörer? Sag's.
Kabelkopfhörer.
Ich wusste es! Nein, fair, ich finde das, ich will mich gar nicht über diese Gefühlswelt lustig machen. Ich finde es nur ein interessantes Thema, über das man auch einzeln reden könnte, um ehrlich zu sein. Weil ich habe mich ja mit der Odyssee auseinandergesetzt und hab's ja schon mal auch gespielt. Und du irrst dich, es ging nicht nur um diese drei. Denn Odysseus hatte auch einen Hund, Argos. Den habe ich gespielt, unter anderem. Und dem ging's auch nicht so gut. Denn der hat so lange gelebt, bis er zurückkam, um es dann... An dem Tag, an dem Moment des Zurückkehrens von Odysseus ist er dann draufgegangen.
Ja, und was ich so
berührend gefunden habe, auch ist halt, dass es so aktuell ist. Es gibt irgendwie so viele Kriege überall auf der Welt.
Ja.
Und man redet da dann so leicht drüber, ja, das Strait of Hormuz ist jetzt offen oder nicht offen und wir haben jetzt diese oder jene Unsicherheit im Stock Market und keine Ahnung.
Ja,
wir
ja.
reden irgendwie über die geopolitischen Auswirkungen von dem.
Ja, ja.
Aber dass Generationen von Frauen, Männern und Kindern da jetzt traumatisiert sind und im Endeffekt reingetrickt werden in kriegerische Handlungen.
Ja, ja.
Das kann jetzt die Amerikaner genauso betreffen wie die Angegriffenen, die Iraner oder die Menschen in Gaza, die schon seit 2 Jahren jetzt unter diesem Genozid oder schon darüber hinaus leiden. Das sind Generationen von zerstörten Existenzen, weil keiner mehr irgendwie eine Familie hat, die heil ist.
Ja.
Und jeder damit anders umgeht und copt und ich glaube, das hat mich halt irgendwie berührt, dass das da vor 1000 Jahren von den Griechen schon so beschrieben wurde und man immer über die Heldentaten redet, aber nichts Heldenhaftes am Ende übrig bleibt. Das ist was ich auch so, ich habe dann vor mir, okay, ich könnte dieser Held sein, der dann vielleicht mit dieser genialen Idee kommt, dieses depperte Pferd da zu bauen.
Ja, ja, ja.
Und dann hat er aber auch so beschrieben, dieser Typ, dass in dem Moment, wo die dann die Mauern von Troja überwunden haben, durch diesen genialen Schachzug von dem trojanischen Pferd,
ja,
sie im Endeffekt den Feind besiegt haben, aber gleichzeitig sie diese ganze rhetorische Finte, die sie sich selber geschlagen haben, wie sie überhaupt erst in diesen Krieg reinkommen sind,
ja,
dieser Trick, den sie angewendet haben, sie aufgelöst hat, weil sie in dem Moment tatsächlich Frauen, Kinder und ganze Familien ausgelöscht haben, selbst. Davor haben sie sich immer eingeredet, okay, nur noch einmal in den Krieg ziehen, dann, wir sind nämlich die Gerechten und wir haben das Recht auf unserer Seite und in dem Moment haben sie aber sich eingestehen müssen, dass es Unrecht war.
Ja, okay.
Also in dem Moment, wo das Kriegerische dann funktioniert,
ja, ja, ja,
kommst drauf, wie, dass du vielleicht die Bestie bist in der Story.
Ja, ja. Ich finde nur, ich verstehe so, was du meinst, auf jeden Fall. Es sind so ein paar Punkte. Ich sag mal, einerseits finde ich es jetzt nicht ganz richtig zu sagen, ja, die wollten alle unbedingt einen Krieg. Ich meine, in dem Fall von Odysseus würde ich schon eher so unterstreichen, dass der natürlich, dass gerade die Heeresführer natürlich eine andere Verantwortung tragen. Und
ja, aber er hätte ja auch sagen können, okay, meine Männer bleiben zu Hause, wir sind dann zwar vielleicht die Weicheier für den Rest des Lebens.
Ja, ob das immer so einfach geht, ist halt die Sache, ne? Weil,
aber das ist, finde ich, die Krux in der Geschichte.
Ja.
Weil es scheint irgendwie so vorprogrammiert und so geschrieben.
Also ja, also ich glaube auch ein bisschen bei der Odysseus-Geschichte ist natürlich auch ein bisschen dieses Sagenhafte und ein bisschen, was man sich so ausgedacht hat, um bestimmte Sachen zu legitimieren, was auch immer. Weil er natürlich auch dann eben, also ich finde allein diese Geschichte mit Bezirzen, ne, oder die Zirze und bezirzt werden, ne, stammt ja aus daher, von daher, ne. Und das ist ja auch so ein Ding, wo er konnte ja, also er hat ja seine Frau nie betrogen, aber die böse Zirze, die hat ihn da auf der Insel und, also es ist ja gar nicht, also ich finde es zwei verschiedene Dinge. Die Gedanken und das, was mit dir resoniert hat, finde ich, geht viel, viel weiter als das, was diese Geschichte eigentlich gesagt hat, weißt du? Weil das, was die für dich gesagt hat und was du für dich rausgezogen hast, finde ich total valide und du hast es auf Dinge bezogen, die ich total nachvollziehen kann. Ich glaube, nur diese Geschichte an sich hat aus einem anderen Blickwinkel betrachtet noch ein paar andere
Aspekte. Ja,
ja, sicher. Das ist, mehr ist es, glaube ich, nicht.
I cried because.
Ja, bei mir ist es letztes Mal ganz interessant, weil du jetzt Krieg erwähnst. Dadurch, dass ich ja noch Verwandtschaft habe im Kriegsgebiet und da vor wenigen Tagen was passiert ist, also meine Mutter hat mich dann am nächsten Tag angerufen. Nee, wir haben selben Abend noch angerufen, ich weiß gar nicht mehr genau. Und Gott sei Dank ist dann, ich sage mal, den Umständen entsprechend nichts noch Schlimmeres passiert, aber ich sag mal, so eine bestimmte Realität, die ich immer so ein bisschen wegkopen muss von mir, ist da nochmal sehr, sehr brutal eingebrochen und dann hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich dann für mich alleine auch war, mehr oder weniger, und dann kurz, kurz ein bisschen was emotional verarbeiten muss in dem Moment. Versuche das aber auch dann gar nicht so sehr zuzulassen. Aber da hatte ich so einen Moment gehabt, weil da vor nicht mal einer Woche oder so war das, was sehr Arges passiert ist, was man sich, glaube ich, gerade hier so in Österreich und Deutschland gar nicht so vorstellen kann. Wenn das deine Verwandtschaft dir einfach mal so random erzählt, also nicht random natürlich, aber dir einfach mal so erzählt. Und das hat mich dann sehr mitgenommen in dem Moment. Aber ansonsten bin ich auch echt kein Mensch, der viel weint.
Weißt du? Aber ansonsten alles gut. Also das ist so, wir sind schon ein Männer-Klischee ein bisschen.
Ja, sind wir, aber ich finde, in dem Zusammenhang hat es einen anderen Grund, weil das eine ist, alle Emotionen sind valide und so, aber in meinem individuellen Fall kann ich für mich trotzdem entscheiden und sagen, guck mal, es gibt ja für jedes Themenwechsel, ja, es gibt ja jetzt für alles Fachbegriffe, es gibt jetzt für alles eine Beschreibung und für jede negative Eigenschaft, die man in irgendeinem zwischenmenschlichen, kommunikativen Bereich ausführt, was auch immer, kann man jetzt irgendwie das benennen, von Lovebombing über Sugarcoating, über Toxic und Triggern und das und jenes, weißt du, es gibt ja für alles jetzt eine total banale Kurzbezeichnung, wo man jeden Scheiß reinwerfen kann. Mhm. Und so gibt es ja auch Beschreibungen, das heißt ja, weil er da jetzt nicht irgendwie einen Heulkrampf gekriegt hat und ist ja jetzt kein Mann, der mit seinen Gefühlen in Einklang ist. Ich sehe es aber so, dass es einfach irgendwie auch Individualismus geben muss und darf und ich entscheide für mich halt anders. Ich nehme Sachen wahr in meinen Gefühlen, aber gleichzeitig, wenn ich für mich entscheide, dass ich nicht über alles heulen möchte und auch sollte, weil ich halt am Ende des Tages doch in einer sehr privilegierten Situation bin, einer unfassbaren, ins Verhältnis gesetzt privilegierten Situation, empfinde ich das als unangebracht, mich jetzt in so einem Leitopfer-Position zu bringen und zu sagen, Mann, jetzt geht's mir so schlecht und ich muss das jetzt mit Tränen verarbeiten. Da sage ich dann mehr für mich, nee, du solltest jetzt erst recht irgendwie mal sehen, wie unfassbar privilegiert du bist, wie unfassbar unfair die Welt ist gegenüber und spiegel das mehr auch auf mein Environment, wie ich manche Leute betrachte und wie sie sich Gedanken machen um ihr Privileg. So sehe ich es eher. Und es bringt mich dann nicht zum Weinen, es bringt mich dann eher manchmal zum Kochen und lässt mich dann eher einen klareren Kopf bewahren. Weißt du?
Okay.
But that's just me. Schreib es mal in die Kommentare. Bin ich nicht available zu meinen Emotionen? Sollte man mit mir... Oh, sorry. Das Date geht weiter.
Okay. Das triggert dich offenbar.
Ja, weil ich finde das irgendwie zu einfach.
Ich finde, dass sie die Dinge nicht ausschließen. Ich finde, man kann weinen und trotzdem dann sagen, okay, so ist es halt.
Ja, so habe ich es auch gemacht im Endeffekt. Ja, ja. Nee, finde ich auch. Ah, da. Dein Haus, von einem lustigen Thema zum nächsten. Dein Haus, in dem sich alles befindet, was du besitzt, steht in Flammen. Ja. Nachdem du deine Familie und Haustiere gerettet hast, reicht die Zeit noch aus, um eine Sache aus dem Haus zu retten. Was wäre das? Warum?
Mein Tresor, wo meine Dokumente drinnen sind.
Du hast einen Tresor?
Fuck. You're wasted. Ja.
Naja. Hat
er schon mal gesagt,
ne? Vielleicht. Schau mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, bei mir wäre es... Naja, auf dem Handy ist auch, glaube ich, alle.
Meine Bücher.
Nee.
Meine Dostojewski-Sammlung.
Nee, das kannst du alles ersetzen. Ich glaube tatsächlich...
Fotos waren auch gut.
Ja, das wäre das. Ich habe eine Brieftasche, da sind zwei Fotos drin, die mir sehr wichtig sind. Ich würde mir diese fette Brieftasche noch mitnehmen, auch weil da noch ein bisschen Geld drin ist, was ich da brauche. Aber weil ich glaube, weil alles andere wäre ersetzbar. Wäre sogar noch ein guter Grund, wieder shoppen zu gehen. Von daher.
Ich stelle mir das leider sehr oft vor, dass es brennt.
Damn.
Also jetzt nicht bewusst, aber es kommt einfach sehr schnell in meinen Kopf. Letztens ist in der Straße, wo ich wohne, die Feuerwehr vorgefahren und ich bin gerade weggefahren von meinem Zuhause. Mhm. Und ich war so, fuck, die fahren sicher zu uns.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Oder auch, wenn ich mein Elternhaus so, man fährt da so auf einen Berg rauf und dann sieht man das Haus schon von der Ferne. Und ich habe einmal so eine Phase gehabt, wo ich immer mir gedacht habe, okay, ich fahre jetzt da rum und dann werde ich es sehen und dann wird es wahrscheinlich brennen gerade. Ich werde gerade zur rechten Zeit kommen, wie es gerade brennt.
Wow. Also.
For some reason, ich weiß auch nicht warum.
Aber mir kommt das Gefühl bekannt vor.
Ja.
Ja, also irgendwie, ich hatte das auch mal eine Zeit lang, aber ist schon ewig her. Ich habe das jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber das ist schon, ich glaube, da war ich aber eher so ein Kind, Jugendlicher. Da hatte ich oft so ein Ding.
Dass jetzt da Rauch aus deinem Fenster rauskommt und alles.
Genau, aber auch dieser Worst-Case-Gedanke. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Psychologie studiert habt, ob euch das bekannt vor. Was bedeutet das? Wir sind fast am Ende, wir müssen uns ranhalten. Also nicht, dass ich dieses Date schnell abbrechen. Von allen Menschen in deiner Familie, wessen Tod würde dich am meisten mitnehmen? Trigger Warning.
Das ist so, was ist das?
Na, du musst dir vorstellen, wie man es dann sagen würde. Du musst dir vorstellen, das wäre dann so im Haar. Ne? Von allen Leuten in deiner Familie. Weißt du, würde man so in deinem Haar streicheln. Welcher Tod würde dich am meisten mitnehmen? Und dann. Also, willst du es beantworten?
Ich würde es nicht beantworten.
Ja, ich auch nicht. Also.
Das ist voll die unfaire Frage.
Ich find's auch echt. Also. Ja. 36. Frage, damit die letzte Frage und dann kommen wir fast zum Schluss. Teile ein persönliches Problem mit deinem Partner und frage ihn, wie er es lösen würde, / sie es lösen würde.
Der Partner, die Partnerin bist jetzt du.
Ja, I guess. Frage deinen oder hast du eine Beziehung? Bist du hier auf ein Date mit mir gegangen, mit dem Wissen, dass du in einer Beziehung bist?
I'm sorry.
Frage deinen Partner auch nach seiner Einschätzung, wie du dich mit dem Problem fühlst.
Ein persönliches Problem mit deinem Partner. Wie kann ich diese Sache jetzt verstehen?
Du sagst mir jetzt
ein Problem mit meinem Partner, mit meiner Partnerin?
Ja, ich bin jetzt dein Partner und du sagst mir dein Problem.
Habe ich ein Problem mit dir?
Nein, kann auch so sein, aber du hast einfach grundsätzlich ein Problem, weil wir sind ja auf einem Date.
Grundsätzlich habe ich ein Problem und ich teile es mit dir.
Ja, du willst jetzt die Lösung von mir wissen. Willst wissen von mir, wie ich das lösen würde?
Ein persönliches Problem ist, dass ich sehr oft auf Instagram bin. Mhm. Wie würdest du das lösen?
Ja.
Weniger oft auf Instagram.
Du musst halt die App deinstallieren. Das ist das Einzige, was geht.
Ich habe schon ein 15 Minuten Limit.
Ah ja, nice.
Und das tue ich aber in letzter Zeit immer wieder weg.
Okay, ja. Dann, also wenn du, einzige Lösung, die ich sehe, ist, die App deinstallieren. Sorry. Aber was anderes sehe ich da nicht. Du musst, oder du besorgst dir ein zweites Handy. Du besorgst dir ein Handy für so wirklich nur das Mindeste, so Business-Shit etc. pp. Und Family. Und dann hast du ein Spaß-Handy, was du in den Tresor packst mit deinen Unterlagen. Ich kann es auch für dich reinlegen. Du musst mir nur den Code sagen.
Okay, gut, danke.
Oder du machst dir eine bestimmte Uhrzeit aus, dass du dein Zeitfenster auf eine bestimmte Uhrzeit regulierst, wo du rein darfst. Und wenn du in der Uhrzeit es nicht geschafft hast, da reinzugehen, dann darfst du gar nicht. Da gibt es dann auch kein Wenn oder Wenn. Wenn oder aber. Und dann musst du dir Strafen überlegen, wenn du dich nicht dran hältst. Und du brauchst eine Person, die das für dich ausführt.
Ja gut, das war
dann wäre ich.
Oh, das ist jetzt ziemlich Dirty Talk. Ja. Das könnte jetzt in eine schöne Richtung gehen.
Zwar Slaps oder sowas müsste es geben.
Wohin?
Ja, und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage und das Date. Ich glaube, wir müssen mal zahlen, Herr Ober.
Es hat funktioniert. Obwohl 5 Fragen über Tod waren.
Ja.
Von wem wünschst du dir in deiner Familie? Okay, na, aber wo würdest du mir dann...
So Booty Slaps wären das dann. So, zack. Ja. Ja, Tobi.
Ja, das musst du jetzt sagen. Wie würdest du mich da aber dann bestrafen?
Ja, hab ich ja schon. Willst du es nochmal hören? Mit Booty Slaps.
Wirklich, mit Booty Slaps.
Ja, sicher. Es muss ja spielerisch bleiben.
Okay, gut. Wie oft?
Das kommt darauf an.
Ich muss dann ehrlich sagen, ich bin heute 15 Minuten drüber gewesen.
Das sind dann wahrscheinlich 15 Slaps, die du dir dann holst.
Na, 15 Slaps?
Ja, sonst lohnt sich das ja nicht. Es muss schon auch einen pädagogischen Wert haben. Ja, gut.
Okay, gut.
Mein persönliches Problem
hat sich gerade gelöst.
Ja, das ist immer noch der gleiche Scheiß. Ich möchte endlich gecastet werden für irgendeine Fernsehserie oder Film oder irgendwas. Aber ich komme irgendwie nicht zu Potte. Wie soll ich das jetzt machen?
Selber ein Drehbuch schreiben. Du hast mir mal von dem erzählt. Ich habe auch damals mir selber ein Drehbuch geschrieben, wo ich dann mitgespielt habe.
Ja.
Und das würde ich einfach machen.
Ja, okay. Finde ich legit. Und wie, warte mal.
Wie fühlst du dich mit dem Problem?
Sehr alleingelassen, also so wie vorher.
Mir tut mein Arsch jetzt
schade. Ja, aber gut, ich finde absolut valide der Punkt. Ich muss dieses Drehbuch einfach schreiben. Und ich will auch eine ziemlich gute Besetzung dafür, von daher.
Ja.
Dementsprechend, dann mache ich das jetzt einfach. Und jetzt zum Abschluss dieses Dates würde ich natürlich dich nicht rauslassen, ohne... ja, noch einen literarischen Text zu teilen. Wir hatten im ersten Teil begonnen, diese ganze mit Goethe, neue Liebe, neues Leben. Das ist der Beginn einer Liebesbeziehung, nicht wahr? Und jetzt gucken wir uns doch mal zum Ende dieses ganzen Podcasts an. Danke schön, dass ihr dabei wart. Danke für den Support. Danke, dass ihr kommentiert habt. Danke, dass ihr es geteilt habt. Danke. Okay, passt schon. Kommt jetzt wieder abwechselnd. Du beginnst. Ich sag nur, welcher Titel. Die sachliche Romanze von Erich Kästner.
Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.
Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei.
Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 3:45 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier.
Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.
Lovely, sweet.
Ja, und mit dieser Depression, vielen Dank fürs Zuhören.
Nee, die reden jetzt voll lang.
Also sie konnten es auch nicht fassen. Sie sprachen kein Wort und konnten nicht fassen, dass sie kein Wort miteinander reden.
Oh.
It's over.
Ich hab mir gedacht, die haben ganz lang geredet und haben vorher die Time of their life gehabt.
Nee, genau das Gegenteil. Es war genau das Gegenteil. Oh. Das ist so das Ende von der Beziehung und sie haben sich nichts mehr zu sagen und haben gar nicht, realisieren jetzt erst, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben.
Okay, okay. In diesem Sinne.
Bussi.
Baba.